Hallo und herzlich willkommen bei Kardiologik. Ich bin Dana.
Ich bin Dominik.
In der letzten Episode haben wir ja das Thema Perikarditis besprochen und heute soll es um das Thema Perikarderguss gehen. Dabei wollen wir vor allem ein Augenmerk darauf legen, wie in der Realität, in der Praxis oder in der Klinik damit umzugehen ist und wie man misst, ob ein Perikarderguss hämodynamisch relevant ist und wie man ihn entlastet. Dominik, ich erinnere mich, dass du mir mal im Echo gezeigt hast, wie man misst, ob ein Perikarderguss hämodynamisch relevant ist oder nicht. Und ich fand das richtig gut. Vielleicht kannst du das mal erklären.
Genau. Also, wenn man in der Notaufnahme ist, man macht einen Ultraschall beim Patienten, erschrickt erstmal, wenn man einen Perikarderguss sieht. Und dann möchte man natürlich wissen, ist der jetzt hämodynamisch relevant oder nicht. Bevor ich da auf Echoparameter eingehe, ist natürlich wichtig, auf die Klinik vom Patienten zu achten. Ein Hinweis auf eine hämodynamische Relevanz ist also eine Tachykardie, Hypotonie, Schocksymptomatik und auch gestaute Halsvenen. Wenn man dann das Echo macht, muss man vorneweg wissen, dass man den Perikarderguss in allen Ebenen beurteilen sollte. Manchmal sieht man Erguss eben nur von subkostal und manchmal nur von apikal. Das heißt also parasternal, apikal und subkostal bzw. subxiphoidal. Wenn man Perikarderguss beschreibt, ist es immer wichtig zu wissen, die Ergussmenge, dass man die ein bisschen abschätzen kann. Das hat die Dana schon letztes Mal erzählt. Unter 10 mm, so steht es in der Leitlinie, soll man als kleinen Erguss beschreiben, 10 bis 20 mm als mittleren und über 20 mm als großen Perikarderguss. Die maximale Ausdehnung, die soll immer enddiastolisch gemessen werden. Wenn ihr dann euren Befund schreibt, soll er auch sagen, ist der Perikarderguss zirkulär oder ist der lokalisiert, zum Beispiel über dem, vor dem rechten Vorhof oder im rechten Ventrikel. Also so ein typischer Befund könnte lauten, zirkuläre Perikarderguss mit maximaler Ausdehnung 10 mm enddiastolisch vor dem rechten Ventrikel. Wenn ich jetzt die hämodynamische Relevanz wirklich beurteilen will, ein Hinweis auf eine hämodynamische Relevanz ist ein Kollaps des rechten Vorhofs, auch ein Kollaps des rechten Ventrikels und, was man aber wesentlich seltener sieht, ein Kollaps vom linken Vorhof im linken Ventrikel. Auch ein Hinweis auf eine hämodynamische Relevanz ist ein Swinging Heart, das ist so ein Begriff, da liegt also das Herz in diesem Erguss drin und schwingt so richtig mit. Wenn man das einmal gesehen hat, dann weiß man auch, was der Begriff bedeuten soll. Eine ganz gute Methode, echokardiografisch die hämodynamische Relevanz zu beurteilen, ist mittels einem PW-Doppler-Signal. Und zwar nimmt man da den PW-Doppler und setzt ihn über die Mitralklappe oder über die Trikuspidalklappe. Am besten ist es eigentlich, wenn man es über beiden Klappen macht. Und zwar wird hier der Einfluss vom Vorhof in den Ventrikel gemessen. Man misst da die E-Welle. Die E-Welle beschreibt so den passiven Fluss vom Blut eigentlich vom Vorhof in den Ventrikel und misst da die maximale Geschwindigkeit. Also nochmal PW-Doppler über die Mitralklappe und über die Trikuspidalklappe. Maximale Geschwindigkeit von der E-Welle messen und dann lässt man den Patienten tief einatmen. Und misst bei tiefer Inspiration dann nochmal die E-Welle, also die maximale Geschwindigkeit. Habe ich hier eine Differenz von über 25% über der Mitralklappe, so spricht es für eine hämodynamische Relevanz. Und bei der Trikuspidalklappe ist es eine Zunahme von über 40%. Also weil es so wichtig ist, nochmal PW-Doppler über der Mitral- oder Trikuspidalklappe, tiefe Inspiration, Abnahme von 25% der E-Welle über der Mitralklappe und Zunahme von 40% über der Trikuspidalklappe spricht für die hämodynamische Relevanz. So ein paar andere Parameter gibt es auch noch, und zwar die Vena Cava, die man immer noch mit beurteilen soll. Eine fehlende Atemmodulation von der Vena Cava ist ein Hinweis auf eine hämodynamische Relevanz und auch eine Flussumkehr in den Lebervenen. So finde ich, war es zumindest für mich bisher eine ganz gute Methode, wenn man dann alle Befunde, Klinik und diese einzelnen Parameter zusammen sich anschaut, um das ausreichend gut beurteilen zu können. Dann stellt sich die Frage, jetzt habe ich wirklich mal einen hämodynamisch relevanten Perikarderguss oder sogar eine Perikardtamponade, was kann ich dann machen?
Man sollte dann schnellstmöglichst schauen, das Perikard zu entlasten, also mit einer Perikardpunktion oder einer Perikarddrainage. So eine Perikardpunktion kann entweder in einem Notfallszenario durchgeführt werden oder ja, so halb elektiv zum Beispiel für den nächsten Tag geplant werden. Wenn man es jetzt nicht als absoluten Notfall macht, sondern so halb geplant, muss der Patient natürlich aufgeklärt sein, er muss nüchtern sein. Wenn dann die Punktion durchgeführt wird, liegt er in Rückenlage, man sollte ein Monitoring anbringen. Worüber man den Patienten vorher aufklären muss, ist, dass das Myokard verletzt werden kann, es können die Herzkranzgefäße verletzt werden, man kann Pneumothorax herbeiführen oder andere Organe wie die Leber verletzen. Grundsätzlich ist es möglich, von sowohl subxiphoidal als auch theoretisch, zum Beispiel von parasternal oder von apikal oder von der vierten oder fünften, vom vierten oder fünften ICR an der linken Medioklavikularlinie zu punktieren. Ich glaube, von subxiphoidal ist wahrscheinlich mit Abstand der häufigste Punktionsweg, aber theoretisch sind die anderen auch möglich. Das kommt einfach darauf an, wo sich der Erguss am größten darstellt. Also wenn man beispielsweise in der apikalen Achse den Erguss mit Abstand am größten sieht, sollte man vielleicht auch von dort aus den Punktionszugang wählen. Wobei da das Risiko für einen Pneumothorax zum Beispiel größer ist. Wenn man jetzt die Punktion macht, und jetzt nehmen wir mal eben das häufigste Beispiel vom subxiphoidalen Zugang, sprechen wir das mal Schritt für Schritt durch, schiebt man eine lange Punktionskanüle mit einer aufgesetzten Spritze vom Epigastrium aus in relativ flachen Winkel vor, so ungefähr Richtung Mitte des linken Schlüsselbeins. Also man geht da tatsächlich relativ knapp unterhalb der Knochen nach vorne. Sobald sich dann die Spritze mit Blut oder mit Flüssigkeit füllt, nimmt man die Spritze ab, führt ein Draht vor, wenn man es in Seldinger-Technik machen möchte, entfernt die Nadel, kann dann, wenn es noch nötig ist, mit dem Skalpell noch eine Inzision machen oder einfach direkt die Schleuse vorführen und dann den Pigtail-Katheter, vielleicht noch einen Drei-Wege-Hahn anschließen und festnähen. Man sollte sich natürlich vorher vor der Punktion sonografisch orientiert haben. Und es gibt eigentlich beide Möglichkeiten. Entweder, dass man sich einfach vorher sonografisch orientiert und die Punktion ohne den Schallkopf dabei durchführt, aber das Sono sozusagen in Standby behält, wenn man doch nochmal überprüfen möchte, die Lage überprüfen möchte. Oder man führt wirklich die Punktion komplett ultraschallgesteuert durch und sieht dann vielleicht auch, wenn die Nadel im Perikarderguss angekommen ist. Und dann gibt es noch zwei Tipps, die wir eigentlich so ganz praktisch finden. Und zwar erstens kann während der Punktion vorne direkt an der Nadel ein EKG-Monitor angebracht werden, worüber man sieht, ob man am Myokard ist. Also ist so ein bisschen so ähnlich, wie wenn man ein ZVK legt, wer das schon mal gemacht hat. Da kann man dann ja auch sehen, ob man am Myokard ist. Und zweitens gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man sich vorher eine Kochsalzlösung aufzieht, wie mit so einer Bubble-Lösung, was man beim TEE auch macht, um zu gucken, ob irgendwie ein PFO da ist. Und das kann man dann, wenn man im Perikarderguss eben ist, injizieren. Und wenn man das unter ultraschallgesteuerter Kontrolle macht, kann man sehen, ob sich der Perikarderguss mit diesen Bubbles füllt. Und wenn sich stattdessen der Ventrikel mit den Bubbles füllt, dann weiß man, dass man fehlpunktiert hat. Wenn der Perikarderguss dann punktiert ist, sollte der Patient für mindestens mehrere Stunden noch überwacht werden, eventuell auch über Nacht noch auf einer Überwachungsstation. Und wenn man dann nach ein paar Stunden nochmal sieht, dass der Erguss nachgelaufen ist, kann man ja ihn entsprechend auch nochmal trainieren. Bei so einer Perikardpunktion kann man übrigens auch zum Beispiel noch Antibiotika applizieren, wenn ein purulenter Erguss vorliegt, oder auch Zytostatika bei einem malignen Erguss. Und um es einfach noch zu erwähnen, was es sonst noch so für invasive Therapieoptionen gibt, es gibt noch die Perikardfensterung, das ist jetzt aber eher ein ganz anderes Szenario, also zum Beispiel bei eben auch malignen Ergüssen in zum Beispiel palliativer Intention, um einen Abfluss ins Peritoneum oder in die Pleura zu schaffen. Und wie letztes Mal auch erwähnt, gibt es noch die Perikardektomie, vorwiegend bei der konstriktiven Perikarditis. Da entfernt man den gesamten Perikardbeutel, damit sich gar nicht erst eine Tamponade bildet. So, jetzt hatten wir heute eine eher praktisch orientierte Episode. Wir würden uns über Feedback wieder sehr freuen, gerade auch wenn ihr selber schon Erfahrungen mit diesen Eingriffen habt. Und ja, lasst uns gerne Feedback, Kritik und Themenvorschläge da.
Und wie immer nicht vergessen, folgt uns auf Instagram und Facebook und bleibt uns gewogen.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.